Detektor FM. Zurück zum Thema.
In Deutschland, da ist ein Phänomen auf dem Vormarsch, das nennt sich Impfmüdigkeit. In den letzten Jahren wurden immer mehr Stimmen von Impfgegnern laut, Impfungen würden zu Folgeschäden führen wie Allergien oder Autoimmunerkrankungen. Durch ungeimpfte Personen hat es in den vergangenen Jahren einige Fälle von Masernausbrüchen gegeben, unter anderem an Schulen, eine Krankheit, die fast ausgerottet schien. Dennoch, wenn man sich informieren möchte, dann merkt man schnell, dass man im Internet vor allem auf Seiten von Impfgegnern stößt. Was tatsächlich dahinter steckt, das können wir besprechen mit Susanne Stöcker. Sie ist Biologin und Sprecherin des Paul-Ehrlich-Instituts in Langenein. Schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Tito.
Sprechen wir diese Vorwürfe direkt mal an. Impfungen, heißt es, sollen angeblich Allergien und Autoimmunerkrankungen auslösen. Was ist denn an solchen Behauptungen dran?
Das kann man wirklich in den Bereich der Gerüchte schieben. Bei Allergien zum Beispiel gibt es ein sehr schönes, bildliches Gegenargument, was sich jeder auch gut denke ich, vorstellen und nachvollziehen kann. In der früheren DDR gab es Pflichtimpfungen. Das kennen wir hier bei uns ja gar nicht, außer vor vielen Jahren die Pockenimpfung. Alle anderen Impfungen sind freiwillig. Und es ist tatsächlich so, dass es in der DDR, wo wirklich sich jeder impfen lassen musste, weniger Allergien gegeben hat als im gleichen Zeitraum in damals Westdeutschland. Dazu gibt es Untersuchungen. Und erst nach der Vereinigung ist es so gewesen, dass auch in den jetzt 5 neuen Bundesländern die Menschen sich freiwillig entscheiden können, ob sie impfen oder nicht impfen lassen wollen. Und seitdem sind die Allergien dort hochgegangen. Was ganz sicher nicht heißen soll, dass Impfungen vor Allergien schützen. Aber es zeigt ganz treffend, man kann es einfach nicht miteinander verbinden. Und vor allem, Impfungen lösen sicher keine Allergien aus. Denn dann hätte es in der DDR viel mehr Allergien geben müssen als bei uns. Zu den Autoimmunerkrankungen ist es so, dass es da durchaus verschiedene Untersuchungen gibt, weil das immer wieder mal aufgebracht wird. Aber da gibt es letztlich keine Studie, die das untermauert hat, dass wirklich zum Beispiel die Zuckerkrankheit, Diabetes oder Autismus durch Impfungen verursacht wird, sodass das einfach in der Gerüchteebene bleibt. Die Menschen haben Angst, dadurch, dass wir viele Krankheiten gar nicht mehr kennen, wie schlimm sie aussehen können, weil eben Impfungen da sehr viel Gutes bewirkt haben, tritt natürlich in den Vordergrund, was kann denn passieren an Nebenwirkungen, wenn ich mich impfen lasse, weil einfach die schreckliche Krankheit nicht mehr so bekannt ist. Aber man sollte sich da nicht verunsichern lassen, die vielen Erfolge der Impfung zeigen, dass es gut und richtig ist. Und es gibt nur ganz wenige auch Meldungen, die wir bekommen, zum Beispiel von solchen Autoimmunerkrankungen. Und wenn das dann untersucht wird, stellt sich immer raus, dass es andere Gründe dafür gibt als die Impfung.
Gibt es trotzdem bestimmte Menschen, zum Beispiel mit Vorbelastungen, bei denen bestimmte Impfungen dann lieber nicht gemacht werden sollten?
Es ist schon so, dass zum Beispiel Menschen, die schon eine Allergie haben, beispielsweise eine Hühnereiweißallergie, mit ihrem Arzt reden sollten, denn es gibt Impfstoffe, die Erreger müssen ja erstmal angezüchtet und vermehrt werden. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Grippeimpfung nehmen, Influenza-Impfung, die Viren dafür werden in Hühnereiern gezüchtet. Wenn jemand also eine schwere Hühnereiweißallergie hat, sollte er zumindest mit seinem Arzt besprechen, ob er diese Impfung in Anspruch nehmen kann oder unter welchen Voraussetzungen eine besonders intensive Nachbeobachtung oder Ähnliches. Dafür gibt es bei Impfstoffen und wie bei allen anderen Arzneimitteln auch die Packungsbeilage. Die kann ich als Patient mir anschauen. Für den Arzt gibt es etwas Entsprechendes noch sehr viel ausführlicher. Das nennt sich Fachinformation. Und da ist genau drin aufgeschrieben, worauf geachtet werden muss, ob es zum Beispiel Vorerkrankungen gibt und wo dann Probleme auftreten könnten. Das muss der Arzt sich vorher ansehen und das mit seinem Patienten besprechen.
Impfgegner sprechen häufig von Impfschäden. Was ist denn der Unterschied zwischen Impfkomplikationen und Impfschäden?
Eine Impfkomplikation ist alles, was nach einer Impfung auftritt und eine schädigende Wirkung darstellt und wo man dann überlegt, könnte das durch den Impfstoff hervorgerufen worden sein. Also sagen wir mal, wenn ich 3 Tage Fieber habe nach einer Impfung, dann ist das eine Nebenwirkung, aber sicher keine schwerwiegende Impfkomplikation. Wenn ich ein paar Tage ins Krankenhaus muss oder wenn ich plötzlich merke, dass ich eine Lähmung habe nach einer Impfung, ist das eine Impfkomplikation bzw. der Verdachtsfall einer Impfkomplikation und wir hier im Paul-Ehrlich-Institut überprüfen dann, ob es durch die Impfung verursacht worden ist oder ob es möglicherweise andere Gründe gibt. Wenn nun jemand geimpft worden ist oder sein Kind hat impfen lassen und da tritt eine schwerwiegende Schädigung auf, zeitlich nach der Impfung, und der oder diejenige ist fest überzeugt, das muss die Impfung einfach gewesen sein, dann kann man zu seinem Versorgungsamt gehen, das gehört zum Gesundheitsamt, und kann da einen Antrag stellen auf Impfschadensanerkennung. Und je nachdem, wie die Entscheidung dann ausgeht, ob da beim Versorgungsamt gesagt wird, ja, spricht vieles dafür, dass es die Impfung war, wir erkennen das an, dann kann man da eine Entschädigung bekommen. Aber das ist letztlich eine formale Bezeichnung, wenn es ein Verfahren gegeben hat und die betreffende Person oder das Kind dieser Person tatsächlich dann auch eine gewisse Entschädigung vom Staat kriegt als Ausgleich für diese Nebenwirkung. Ob sie nun wirklich von der Impfung ausgelöst wurde oder nicht, es reicht da die Wahrscheinlichkeit. Das muss nicht absolut gesichert sein.
Sie vom Paul-Ehrlich-Institut, Sie haben es schon gesagt, Sie führen eine Datenbank über gemeldete Verdachtsfälle von Impfkomplikationen und werten das Ganze aus. Wie geschieht denn diese Auswertung?
Es ist so, dass wir von Ärzten, von Gesundheitsämtern und seit Ende 2012 auch von den Verbrauchern selbst Meldungen bekommen, wenn eine mögliche Nebenwirkung aufgetreten ist. Wenn das etwas Schwerwiegendes ist, wie also zum Beispiel Fieber über 39 Grad oder dass die betreffende Person ins Krankenhaus musste, dann ist der Arzt sogar gesetzlich verpflichtet, das an uns zu melden. In allen anderen Fällen freuen wir uns, weil wir natürlich Daten sammeln müssen, um insgesamt die Impfstoffe sehr engmaschig bewerten zu können. Und wir stellen dann verschiedene Fragen, auch zur Anamnese heißt es ja, wenn man dem Arzt erzählt, was man schon für eine Krankengeschichte hat. Wir schauen uns das alles an. Wir fragen auch durchaus noch nach weiteren Untersuchungen, ob es vielleicht irgendeine Vorerkrankung gab, die diese Reaktion ausgelöst haben kann. Also da sitzen bei uns tatsächlich Mediziner, die sich diesen Fall sehr genau anschauen, alle Daten, die sie dazu bekommen können, und dann nachschauen, wäre es möglich, dass die Impfung das ausgelöst hat, was da als Reaktion aufgetreten ist oder nicht. Warum wir das machen, ist aber nicht, damit wir hinterher tolle Statistiken haben, sondern weil wir immer auf der Suche sind nach sogenannten Risikosignalen. Das heißt, gibt es vielleicht eine ganz seltene Nebenwirkung zu einem Impfstoff, die man im Rahmen von klinischen Prüfungen noch gar nicht finden konnte, weil die erst vielleicht 100.000 Mal oder 200.000 Mal angewendet werden muss, bevor das überhaupt auftreten kann. Auch das kann dann aber dazu führen, dass wir vielleicht noch einen Warnhinweis in die Packungsbeilage aufnehmen oder sagen, bestimmte Personen dürfen sich nicht impfen lassen. Und um so etwas feststellen zu können, brauchen wir wirklich alle Meldungen von Reaktionen, die nach einer Impfung aufgetreten sind. Auch wenn wir am Ende zum Glück fast immer sagen können, es war nicht die Impfung. Aber die wenigen Fälle, in denen man sagt, doch, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es die Impfung gewesen ist, die sind wichtig, damit wir da auch eingreifen können.
Jetzt nehmen wir mal an, die Impfgegner werden mehr und immer mehr Menschen verzichten auf eine Impfung. Was sind dann mögliche Konsequenzen?
Mit den Impfgegnern und sagen wir ruhig auch die Impfkritiker ist es so, dass die, sagen wir mal, sehr intensiv wahrgenommen werden. Das ist wie überall im Leben. Wenn etwas gut läuft, spricht keiner drüber. Also niemand wird sich ins Internet stellen und sagen, boah, ich habe die Impfung super gut vertragen. Da melden sich immer nur diejenigen, die Probleme hatten. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Menschen und leider auch viele Ärzte gar keine Vorstellung mehr davon haben, wie schlimm manche Krankheiten aussehen können. Und wenn man das nicht mehr plastisch vor sich sieht, dann empfindet man die Notwendigkeit auch nicht mehr so stark, sich impfen zu lassen. Was viele dabei aber nicht bedenken ist, im Moment haben wir zum Beispiel die Kinderlähmung in Deutschland ausgerottet. Die wird höchstens aus dem Ausland eingeschleppt. Wenn jetzt aber neugeborene Kinder nicht mehr gegen Kinderlähmung geimpft würden, würde sozusagen diese Schutzmauer, wenn man es sich mal so vorstellen will, die wir gegen die Krankheit aufgebaut haben, würde Risse bekommen. Und je mehr Risse es gibt, desto stärker kann diese Schutzmauer bröckeln. Das heißt, irgendwann wären wir wieder in der Situation, dass wenn von außen jemand diese Viren einschleppt, die Kinderlähmung verursachen, dass sie auf empfängliche Menschen treffen würden. Und da das eine sehr leicht verbreitbare Krankheit ist, könnte sie sich schnell wieder ausbreiten. Und dann hätten wir plötzlich wieder das Problem, vielleicht am Anfang nur 10 oder 20, aber auch wieder viel mehr Fälle von Kinderlähmung zu haben. Einfach weil das Bewusstsein, wie wichtig es ist, diesen Schutz aufrechtzuerhalten, nachgelassen hat. Und deswegen sagt die Ständige Impfkommission nach wie vor, es ist wichtig, Säuglinge und Kleinkinder zu grundimmunisieren gegen diese Krankheit und gegen viele andere Krankheiten auch. Und das gegebenenfalls, wenn man älter wird, auch nochmal auffrischen zu lassen, um das, was wir schon erreicht haben, zu erhalten und für Krankheiten wie Masern, wo wir es leider noch nicht erreicht haben, irgendwann auch noch zu schaffen.
Eingangs haben Sie gesagt, dass es in der DDR eine Impfpflicht gab. Die gibt es im Moment nicht. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es lediglich Impfempfehlungen. Wäre denn so eine Art Impfpflicht vielleicht wieder wünschenswert?
Das ist etwas, was von vielen diskutiert wird. Die Frage ist, bringt die Pflicht was oder gibt man da nicht noch viel mehr Vorbehalte? Ich glaube, es ist durchaus sinnvoller, wenn die Menschen drüber nachdenken und selbst begreifen, was Impfungen bringen können und schon gebracht haben und dann auch freiwillig zur Impfung gehen, als wenn man da immer mit der großen Knute kommt. Aber für uns ist das Thema, wir wollen sichere und wirksame Impfstoffe zur Verfügung stellen und das ist das, was wir hier tun.
Das sagt Susanne Stöcker, sie ist Biologin und Sprecherin des Paul-Ehrlich-Institutes in Langen zum Thema Impfen, ja oder nein. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.